Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von E-Movotion. Heute kümmern wir uns um den Umbau von Benzin auf Elektro.
E-Movotion, der E-Mobility-Podcast. E-Movotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Hallo Julia Maulhardt, ich grüße dich.
Hallo Jerome.
Außerdem mit dabei Wolfgang Paul. Servus.
Hallo ihr Lieben. Ich grüße euch.
Ich bin Jerome Brunel und wir haben heute wieder mal einen Gast. Wir hatten ja jetzt schon länger, glaube ich, keinen Gast mehr. Und wir haben heute wieder einen, da freuen wir uns sehr. Es ist Sven Richter von Repower. Grüß dich, Sven.
Hallo. Ja, ich freue mich, bei euch zu sein.
Herzlich willkommen. Und wir haben dich eingeladen, beziehungsweise der Wolfgang, würde ich sagen, hat dich eingeladen, weil er das, was du tust, sehr interessant findet oder das, was deine Firma macht. Ihr rüstet nämlich um. Und zwar einerseits das, was man auch schon kennt, Autos von Benzin, Diesel auf Elektro. Aber ihr habt noch ein weiteres Geschäftsfeld, nämlich ihr rüstet auch Boote um. Das ist, glaube ich, auch immer aktueller, weil auf immer mehr Seen zum Beispiel Motoren mit Benzin gar nicht mehr erlaubt sind. Sodass also die Schiffe, die da fahren wollen, zwangsmäßig umrüsten müssen auf Elektro. Und das macht
ihr
auch.
Jawohl, so ist es. So, das machen wir. Und das machen wir schon eine ganze Weile.
Welches Geschäft läuft denn besser, das mit den Autos oder das mit den Bötchen?
Das ist die Frage, die kriege ich oft gestellt und die kann ich auch nie so 100% beantworten, weil das wechselt sich immer ab. Es gibt Jahre, da machen wir fast nur Bootsantriebe und nur ein, zwei Autos und dann gibt es wieder Jahre, das ist zurzeit gerade der Fall, da machen wir fast nur Autos und Bootsantriebe sind bloß ein, zwei im Jahr. Das wechselt sich immer ab.
Wenn ich jetzt ein Auto habe, zum Beispiel, was könnte ich mir denn, was hätte
mein
ich denn
gerne? Mein Golf 1.
Ein Golf 1, Sven. Wenn ich den umrüsten möchte, gibt es da verschiedene Optionen? Oder sagst du, ich habe diese Option, die kostet so und so viel,
friss oder stirb? Nee, da gibt es ganz viele verschiedene Optionen. Ich sag mal Golf 1. Wenn man da anfängt mit der preisgünstigsten Variante, ich sag mal ein 30 kW Elektromotor, 96 Volt Anlage, ein kleiner Akku, das wäre so der Start, sage ich mal. Oder eben einer will ein bisschen mehr, dann kriegt er eben einen 100 kW Motor. Oder eben einer sagt, ich will es richtig, dann bauen wir da auch einen kleinen Tesla Motor vorne rein. Das ist auch kein Problem. Also das, wie der Kunde will, wie viel Geld er ausgeben möchte und was er am Ende natürlich mit dem Auto machen möchte.
Wie lange macht ihr das schon?
Autos machen wir seit 2012, Bootsantriebe seit 2008.
Das heißt seit 2012, das heißt inzwischen 13 Jahre. Haben sich da die Anforderungen der Kunden verändert in der Zeit? Also war es ihnen am Anfang nur wichtig, dass es elektrisch fährt? Wie schnell ist wurscht? Und heute wollen sie richtig Power oder wie hat sich das verändert?
Die Anforderungen haben sich definitiv, also damals hat man ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Damals war man bei dem 30 kW E-Motor, da war schon fast Schluss, da gab es nochmal einen 40 kW und da war nach oben eigentlich Schluss und damit waren die Leute auch glücklich, weil das Auto sollte fahren, sollte alltagstauglich sein und die Leute zuverlässig von A nach B bringen. Heute haben wir mittlerweile viele Leute, die haben irgendwelche Sportwagen oder Geländewagen oder irgendwas Tolles, wo sie sagen, Mensch, das Ding muss jetzt der absolute, sag ich mal, das muss super toll werden. Der muss eben super beschleunigen, der muss gut aussehen, der muss große Reichweite haben, der muss auch schnell laden können. Also das sind so die ganzen Punkte, die haben früher nicht so interessiert, sag ich mal. Aber da geht's eher hin. Dann gibt's natürlich auch hin und wieder Kunden, die wollen voll ökologisch, die wollen keinen neuen E-Motor, die wollen auch keinen neuen Akku. Da muss man dann sehen, dass man mit Gebrauchteilen dem was anbieten kann. Das ist wirklich sehr verschieden.
Hört sich interessant an. Was passiert denn mit dem Benzinmotor, der da vorher ja noch drin ist? Wird er wieder verkauft, um dann das Ganze billiger zu machen? Oder was passiert damit?
Der wird in der Regel verkauft, aber mitunter sind es auch irgendwelche Schrottmotoren, die dann wegkommen. Seien sie kaputt oder seien sie wirklich nicht gefragt. Wir hatten letztes Jahr, ist glaube ich schon fast zwei Jahre her, einen BMW 316 Motor. Den hat man über ein Jahr inseriert, den wollte keiner haben. Naja, das war weggegangen. Dann kam er eben den Schrott. Ja.
Das heißt, okay. Ihr bietet das für die Leute auch mit an?
Wir bieten das mit an. Entweder verkauft der Kunde den selber und nimmt ihn zurück oder eben wir inserieren den über Kleinanzeigen und so weiter und versuchen, den dann loszuwerden. Ja.
Welche Batterien darf man sich denn jetzt vorstellen, werden verbaut? Sind das dann alle von Lithium, Ionen bis Eisenphosphat? Ja. Ihr verbaut jeden Typen dann?
Wir verbauen jeden Typen, ja. Ich verbaue am liebsten Lithium-Ionen, weil die sind in schönen Packs fertig aufgebaut, verfügbar, zu relativ guten Konditionen, haben ein gutes Preis, gutes Leistungsgewicht. Aber wer Lithium-Eisenphosphat haben will, kriegt die auch, aber da haben wir natürlich mehr Arbeit, weil das sind meist in der Regel Einzelzellen, wo wir dann den kompletten Akku aus Einzelzellen zusammenbauen müssen. Aber technisch machbar ist das alles, also machen wir auch.
Jetzt frage ich für einen guten Freund, ne? Weil du kennst das.
Der du hast 1000, aber viele Freunde, Wolfgang.
Ich habe viele und ich habe diesen besonderen, der will nämlich immer 1000 Kilometer fahren und jetzt möchte er von dir ein Auto umgebaut haben, das mindestens von Köln bis zum Gardasee, also so die 1000 Kilometer muss er schaffen.
Ich sag mal so, technisch vom Grundsatz ist das kein Problem, aber da kommt der TÜV ins Spiel. Und also wenn das Auto jetzt keine Straßenzulassung bräuchte, wäre das kein Problem. Aber die braucht es ja von Köln zum Gardasee. So, und damit ist es ein Problem, weil wir müssen uns ja schließlich an die an das zulässige Gesamtgewicht, an die Achslasten und so weiter halten. Und da kommen wir mit so viel Akkus garantiert bei den Verbrennerautos in die Bredouille. Also wir kommen so schon oft in die Bredouille, gerade bei Kleinwagen. Da ist dann einfach manchmal nicht mehr wie 200 Kilometer drin, weil das Auto sonst zu schwer wird.
Das hieße bei größeren Autos andere Möglichkeiten, genau. Kleine Autos. Also es richtet schon sich nach den physischen Begebenheiten, genau, ne? des Autos.
So ist es. Okay. Klar kann man jetzt auch, wenn einer sagt, das Geld spielt keine Rolle und wie lange wir brauchen, spielt auch keine Rolle, dann kann man natürlich auch versuchen, Achslasten zu erhöhen und andere Achsen drunter bauen und so weiter. Es wird dann ein riesen Drama beim TÜV. Die Elektroabnahme ist so schon immer keine schöne Sache. Und da muss man sich schon an gewisse Regeln und Grenzen halten, sage ich.
Ich habe mal gehört, wenn man vorab schon, also wenn man so ein Projekt vorhat, dass man vorab schon mit dem TÜV-Prüfer alles anfangs in der Planung schon durchspricht. Das macht es hinten raus wahrscheinlich etwas einfacher, als wenn er dann das fertige Auto vorgesetzt bekommt. Und noch eine Information, die mir mal erzählt wurde am Supercharger, von auch einem TÜV-Mitarbeiter, der gesagt hat, also es wäre für ihn einfacher, tatsächlich, wenn man in einem Konzern bliebe, also sprich, wenn ich jetzt meinen Golf 1 als Beispiel nehme, dann, ich sag mal, aus der ID-Reihe irgendwas nehme oder von einem E-Golf was nehme, weil er dann beim Hersteller bleibt. Und wenn ich jetzt, wie du das eben schon als Beispiel gesagt hast, einen Tesla-Motor da reinhaben möchte oder Tesla-Technik reinhaben möchte, dann wird es eben schwierig, weil die Komponenten untereinander den Hersteller sozusagen überschreiten. Ist da was dran?
Nee, ist mir gänzlich unbekannt. Okay. Wo was dran ist, aber eher bei Privatleuten, wir liefern ja auch Komponenten. Also wenn du jetzt sagst, ich will meinen Golf selber umbauen, liefere mir die Teile und biete mir Support, dann machen wir das natürlich auch. Und da macht es natürlich Sinn, den TÜV-Prüfer vorher anzusprechen und sich so ein paar Infos zu holen und auch den TÜV-Prüfer zu informieren, was habe ich denn vor und so weiter. Aber wenn wir jetzt ein Auto umrüsten, wenn wir da jetzt jedes Feuer beim Prüfer anmelden würden, dann würde er sagen, lass mich jetzt in Ruhe, bringt das Auto, wenn es fertig ist. Also das ist ja auch wieder verschieden.
Ich würde gerne mal das Ganze von vorne aufrollen. Also angenommen, ich komme jetzt mit Julias Golf 1, wobei ich wäre ja lieber mit dem VW Käfer gekommen, aber okay. Julia möchte ihren alten Golf 1 umrüsten. Ich komme also mit dem Golf 1, stelle dir auf den Hof und sage, ich würde den gerne umrüsten. Wie verläuft denn dann dein sozusagen Verkaufsgespräch?
Dann frage ich eben erstmal, was das Auto dann nach der Umrüstung können soll. Also sprich Motorleistung, Reichweite, Ladezeit. Das sind eigentlich die drei Punkte, die man abknüpfen muss oder abklopfen muss vorher. Dann muss man dem Kunden natürlich oft die Illusion nehmen, weil 600 PS, 2000 Kilometer Reichweite und eine halbe Stunde Ladezeit ist nicht immer realisierbar. So, ja, und dann kommt natürlich am Ende, also ich sag mal, es ist oft so, gerade bei dem Thema Golf 1, wenn man dann mit dem Preis kommt für dieses 600 PS, 1000 Kilometer Reichweitenauto, wenn man den Preis dann nennt, dann landet man ganz schnell beim 30 kW 150 Kilometer Auto.
Okay. Ja. Gut, also ich sage jetzt mal so, für den Golf 1 hätte ich mir vorgestellt, sagen wir mal 250 bis 300 Kilometer Reichweite. Mhm. Und von der Leistung her, sage ich mal, ja, mit der dicken Batterie, die muss ja auch geschleppt werden, sagen wir so 120 bis 150 PS. Ist sowas möglich?
Motormäßig kein Problem, reichweitenmäßig könnte mit der Achse vom Golf 1 könnte es enge werden. Also ich 200 okay. Kilometer, denke ich, ist realistisch. Alles drüber hinaus würde ich jetzt nicht sofort ja sagen wollen. Da würde ich erstmal gucken wollen. Okay. Den Fahrzeugschein und die Akkus durchkalkulieren und am liebsten die Teile ausbauen und wiegen, was rauskommt und so weiter. Ja.
Und was kommt dann als Preis für so einen Umbau dann hinten raus? Also was muss ich da auf den Tisch legen für das fertige Auto?
Ich sag mal so, in der Regel so ab 5, also mit Umbaukosten, ja, nicht nur Material, mit Umbaukosten, die 25.000 kostet der Spaß.
Okay, das heißt aber, man muss wirklich ein Liebhaber vom Golf 1 sein und dieses Weiterfahren wollen.
Jawohl.
Für den Preis kriege ich ja auch fast einen Neuwagen.
Definitiv, ne, einen guten Gebrauch.
Aber es ist klar, ja, genau, und das muss man tatsächlich wollen.
Man muss das wollen.
Wolfgang, würdest du sowas wollen, statt deinem Model 3 in Golf 1 mit Elektroantrieb?
Ich kenne den Golf 1 gar nicht. Ich habe den schon vollkommen ausgeblendet. Ich weiß, es ist ein schönes Fahrzeug. Ich würde, also ich habe da eine ganz andere Idee. Ich habe ja ein Reisemobil, einen Kastenwagen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man den mal, noch hat er ja einen Dieselmotor drin, darf man ja gar nicht mehr sagen, Dieselmotor, so. Und der fährt ja super, ist ein relativ schönes Fahrzeug, aber irgendwann wird man ja vor einer Entscheidung stehen und sagt, Preise steigen, will ich nicht mehr, ich möchte doch mal das Ding genau wie mein Tesla in sauberen Zustand erreichen, so. Und dann würde ich wahrscheinlich zum Sven ja gehen und sagen, Sven, wunderschöner Kastenwagen, 6,36 Meter lang, bau mir den doch mal um. Das wäre für mich dann schon eher so ein Ding, dass er weg mit dem Motor, 9-Gang-Getriebe und alles raus und vielleicht kann man dann auch einen Preis erhaschen für das Getriebe und den schönen Motor. Noch ist es ja relativ neuwertig, aber in ein paar Jahren wird sich der Effekt ja sowieso umdrehen. Dann geht man zu einem Händler und sagt, das habe ich dir immer gesagt, diese, das geht gar nicht. Vorher hat er mir erklärt, sagt, Elektromobilität dauert ja noch 100 Jahre. Ne? Und dann würde ich, wie gesagt, zu dir kommen und sagen, nee, ich baue mal um, lasse umbauen. Und ich denke mal, die Preise werden ja von Jahr zu Jahr auch ein bisschen sich anders gestalten. Ne? Ich denke nicht, dass sie in dem hohen Preis bleiben, sondern ich denke auch, dass sie das, da könnte das fallen. Ist das so oder wäre das auch deine Meinung?
Ja, definitiv. Also motormäßig sehe ich eher weniger, weil die Motoren sind auch nicht teuer. Aber akkumäßig sollte sich was tun. Es hat sich auch schon viel getan, wenn ich überlege, vor 5 Jahren waren wir bei rund 400 Euro die Kilowattstunde. Da sind wir jetzt schon bei der Hälfte. Klar, es klingt immer noch teuer, aber wir haben nun mal nicht die Preise wie jetzt die, was weiß ich, wie Mercedes die Zellen einkauft. Das kriegt man als kleine Firma einfach nicht. Wir haben jetzt schon Glück, dass wir jetzt aus Ungarn die SKI-Batterien fertig kriegen. Die sind schon relativ günstig. Und ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren was tun. Also wenn ich sehe, was sich allein in den letzten 2 Jahren getan hat, preismäßig, da sollte in den nächsten Jahren sich auch noch was tun. Ja, definitiv.
Aber wenn man so ein Auto jetzt umbaut, dann ist doch innen digital und irgendwas, also es erfordert doch innen da auch noch irgendwas. Das lässt sich doch nicht 1:1 umbauen. Da muss man auch bestimmt was ändern.
Das kommt jetzt wieder aufs Alter vom Auto an. Da sind wir bei der nächsten ganz, ganz großen Hürde. Am liebsten bauen wir Autos um, die älter 2002 sind, weil die müssen noch nicht zur EMV-Prüfung. Und die haben auch noch nicht so viel Elektronik, da müssen wir innen gar nicht so viel machen. Und das sind eigentlich die Autos, die wir am liebsten umbauen. So, alles, was danach kommt, ist wirklich aufwendig. Da haben wir auch gerade für innen, du sagst, die Instrumente, digital und so weiter. Natürlich, da muss vorher, bevor alles rauskommt, muss das Auto erstmal gefahren werden. Da muss der CAN-Bus mitgeschnitten werden. Die ganzen Informationen müssen erstmal abgespeichert werden, die während so einer Autofahrt eben auftritt. Wann das zum Beispiel beim Bremsen, welche Signale und beim wenn es ABS eingreift und so weiter. Da passiert ja immer sehr viel auf dem Datenbus und das muss alles analysiert werden. Und nach dem Umbau muss praktisch diesem Auto vom Motorsteuergerät müssen wieder die ganzen Signale, die der Verbrennungsmotor, sage ich mal, dem Auto übermittelt hat, die müssen wieder kommen. Sonst hast du da am Display Ausfälle, hast Fehlermeldungen und so weiter. Das muss alles danach Schritt für Schritt ausprogrammiert werden. Das mache ich auch nicht, da haben wir auch einen Programmierer dafür. Und das macht die Geschichte natürlich richtig aufwendig, richtig teuer. Und dann kommt, wie gesagt, noch diese EMV-Prüfung dazu bei solchen neuen Fahrzeugen. Da hat sich der Staat auch was Schönes einfallen lassen. Je nach Prüfstelle ist man da bis 15.000, 20.000 Euro dabei.
Ich habe mal gehört, dass wenn man das Auto vor 2002 Baujahr hat, dass man dann sozusagen nur die eigensicheren sozusagen Komponenten
genau.
Also, ne, prüft und an, bei den späteren Fahrzeugen, weil du ja an die Software gehst, musst du das komplette System
ja.
quasi in Summe nochmal prüfen lassen. Ne?
Ist vom Grundsatz so, genau. Ja. Und wie gesagt, es gibt Leute, die nehmen diese Hürde auf sich. Da dauert so ein Umbau auch gerne mal dann 2 Jahre, bis das alles erledigt ist. Und von Kosten wollen wir jetzt gar nicht reden. Es gibt so Kunden, die wollen eben dieses Auto so haben. Aber in der Regel scheitert es dann meist bei diesen Baujahren, wo ich dann auch sage, was weiß ich, kommt einer mit dem aktuellen VW und will den umgerüstet haben. Dann sage ich auch, nee, da mache ich nicht mal ein Angebot, das hat keinen Sinn.
Es gibt ja Fahrzeuge, also hier in Horb gibt es ja jedes Jahr Treffen von amerikanischen Oldtimer-Autos und dann gibt es Elektroautofahrer, die dann gesagt haben, die verpesten die Umwelt und da tropft ja schon das Öl. Und ich habe dann immer so für mich gedacht, naja, also das sind halt alte Autos und die sind schön anzusehen. Und wenn sie so vor sich hin brabbeln, das ist doch völlig in Ordnung, wenn die da ihr Hobby haben, da muss man jetzt nicht dagegen sein. Ja, das ist halt ihr Hobby und die bewegen die Autos ja auch nicht so wahnsinnig viel. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, so ein altes amerikanisches Auto, das kann man ja auch umrüsten, dann sieht es immer noch genauso aus wie vorher, aber fährt halt umweltfreundlich und elektrisch und ohne das Brubbeln vom Motor natürlich, das fällt dann natürlich weg. Sind das so Kunden, die zu euch kommen, die so ein altes Auto haben und sagen, naja, ich liebe dieses Auto, ich möchte es auch weiterfahren, aber irgendwie finde ich es doof, dass hinten ein Auspuff ist und da unheimlich viel Dreck rauskommt. Baue mir das um oder was sind denn die Motivationen der Kunden zu sagen, ich investiere so viel Geld in ein altes Auto, nur damit es elektrisch fährt?
Das ist genau, da bist du genau auf meiner Wellenlänge. Ich fahre ja selber in alten, also in 98er amerikanischen Pickup und das war immer schon als Kind mein Traumauto. Da gab es damals, ich weiß nicht, ob du das kennst, ein Colt für alle Fälle.
Ja, klar. Ja.
Und der hatte doch so einen super geilen Pickup und das war immer schon als Kind mein Traumwagen und das ist bis heute geblieben. Ganz so alt wollte ich ihn nicht haben, aber 2 Modelle moderner, habe ich mir dann gesagt. Und dann habe ich den umgebaut, weil als Verbrenner hätte ich den nie fahren können. 35 Liter Sprit auf 100 Kilometer, da hat man keine Lust drauf. Und jetzt fährt er, klar, er braucht jetzt auch als Elektroauto 30 Kilowattstunden auf 100. Aber das ist finanzierbar, spätestens wenn man eine PV-Anlage ja. auf dem Dach hat. So, ja. Und das ist ein super tolles Auto. Und da bin ich auch, der ist auch alltagstauglich. Mit dem habe ich auch Reichweite, mit dem kann ich schnell laden und so weiter. Der hat 2 Motoren, der hat Allrad, der hat, ich weiß gar nicht, was er aktuell hat. Also theoretisch könnte er 700 kW Motorleistung freigeben, aber das habe ich nicht freigegeben, weil das machen die Antriebe gar nicht mit. Und das ist einfach mein Traumauto, also mein Traum vom Auto, den ich mir erfüllt habe und ich habe gemerkt, da bin ich nicht alleine. Also wir haben zum Beispiel genau denselben, nur noch etwas größer haben wir gehabt im letzten Jahr zum Umbau. Da haben wir aktuell hier auf der Bühne noch einen Chevrolet Blazer stehen, auch einen älteren und also das sind schon wirklich Kunden, die sagen, jawohl, der Ami, der ist so geil, aber ich kann den nicht fahren, weil er mich auffrisst und weil es keinen Spaß macht und Reparaturen und so weiter. Und das geht schon in die richtige Richtung der Kunden.
Bist du deswegen, weil du dein eigenes Auto umgebaut hast, quasi zu der eigenen Firma gekommen?
Nee. Mein Auto kam eigentlich viel später. Ja, mein Auto habe ich erst, weiß ich gar nicht, 2015, 16, so habe ich meinen erst umgebaut. Nee, davor habe ich schon viele andere umgebaut. Damals konnte man so eine großen noch gar nicht umbauen. Es gab einfach gar keine Motoren für so ein großes Auto.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Benziner, Diesel umzubauen auf Elektro? Hattest du schon sehr früh selber ein Elektroauto oder wie kam es dazu?
Nee, hat sich das entwickelt. Also erstmal geht das ein bisschen weit sogar zurück. Mein Opa hat damals in den 60er Jahren schon elektrische Bootsmotoren hier in der DDR gebaut, also in der ehemaligen DDR. Aus alten Lichtmaschinen und so weiter. Und ich habe auch Elektrotechnik mal gelernt. Und wir waren mit einem Motorboot viel unterwegs. Und dann sind wir zum Beispiel das eine Jahr sind wir gefahren von Deutschland hier, also von der Elbe bei uns, ein paar Kilometer losgefahren bis Dänemark. Und dann waren doch tatsächlich knapp 2000 Euro durch den Tank gelaufen. Und da habe ich gesagt, so geht's nicht weiter. Und dann hat sich dann mit der Zeit wirklich, habe ich mich eben umgesehen, ja, Elektro, das wäre doch das Richtige. Und dann fing das eben aber erstmal an, ja, da kaufst du natürlich, was gibt's gerade am Markt, und das war alles Schrott. Und dann habe ich dann wirklich ab 2009 angefangen, eigene elektrische Bootsmotoren zu bauen. Erstmal für mich. Nee, halt 8 habe ich angefangen. 2009 habe ich dann die Firma gegründet, so war's. Und, ach, ist jetzt egal. Ja, jedenfalls, und dann gab es die elektrischen Bootsmotoren, das hat sehr gut funktioniert. Da habe ich dann auch ein paar schon verkauft. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn das auf dem Wasser so gut geht, warum soll das nicht auch an Land gehen? Und dann habe ich mich, war Tesla gerade, ging das los mit dem Tesla Roadster damals. Und da dachte ich, Mensch, okay, da gibt's schon Autos. Und dann, wenn man sich dann gekümmert hat, da gab es ja wirklich alte dänische hier, wie diesen City Ale und so weiter. Und da habe ich mir so einen alten City Ale gekauft für 1.000 Euro als Schrott. Den habe ich wieder aufgebaut. Da habe ich dann andere Akkus, Lithium-Akkus zuerst mit reingebaut und andere Motoren. Das Ding lief am Ende 140. Das war ein Mordsinstrument. Durfte auch keiner fahren.
140? Ja. Also das erste Elektroauto, was ich gefahren habe, war tatsächlich der City Ale. Der fuhr damals ganz normal 60 km/h. Aber 2 Zentimeter über dem Boden, scheint schnell.
Es war tödlich.
Okay.
Der hat beim Losfahren schöne schwarze Striche auf dem Asphalt gezogen.
Okay. Und der Waffenschaden.
Ja. Und ja, dann habe ich von dem, habe ich auch gedacht, Mensch, wenn man so ein Auto, dann kann man doch auch ein Verbrennerauto umbauen. Und dann habe ich damit angefangen, für meine Lebensgefährtin ein Auto umgebaut. Und da habe ich gesagt, jawohl, das Ding ist super, wir machen das auch für die Kunden. Genau.
Ich meine, wir haben vom Golf 1 gesprochen. Mit was für Autos kommen die denn sonst noch? Also du hast als Pickup genannt. Wahrscheinlich alte amerikanische Autos, kann ich mir gut vorstellen. Aber gibt es da auch, was weiß ich, bauen wir einen Ford Escort um oder so?
Ja,
oder,
Ford Escort haben wir gehabt. Ja? Wir haben ganz verrückte Sachen gehabt. Wir haben einen Ford Escort gehabt, ein Polo in älteren, einen Lada Samara. Dann,
ach du Jemi.
Ja, dann haben wir gehabt einen, aber dann geht es auch in die Oldtimer-Sache auch rein, Tempo 400. Das ist so ein alter Dreirad-LKW von damals, auch so wie so ein Pickup. Ich weiß gar nicht, was das vom Baujahr war. Muss ich direkt mal googeln. Dann haben wir von 1932 ein Hanomag umgerüstet. So, dann, und dann, wie gesagt, dann sind wir hier bei den diesen Standard.
Hanomag, ist das so Richtung LKW? Oder?
Nee, das war, ja, das, LKW. Nee, das war aber ein
ich kenne die so als LKW.
Ja, gab aber auch PKW irgendwie. 30er Jahre und zusammen mit einer, also für eine Firma, also die Firma aus einer Restaurationsfirma, Oldtimer Restaurationsfirma aus Leipzig hat den aufgebaut und wir haben dann die Teile geliefert und hin und wieder hingefahren und haben da ein bisschen was gemacht, alles, was, womit sie eben nicht klargekommen sind, die Kunden. So, was haben wir noch gehabt? Sehr viel rüsten wir um den Matra Murena. Weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein französischer Sportwagen, 80er Jahre,
ja.
Dreisitzer. Da habe ich selber auch einen für mich umgerüstet und das war das Beste, was ich je machen konnte. Den habe ich dann auf die Webseite gebracht und seitdem kommen hier jedes Jahr 2 Matras.
Irgendwann hast du alle.
Ja. So, und das war eigentlich nur ein Gag, weil ich dachte auch, der sieht gut aus, den baust du dir auch mal um. Und den habe ich jetzt auch als Ausstellungsfahrzeug hier mal stehen. Und was haben wir sonst noch? Amis, Sportwagen.
Spannend werden mal Cabrios, weil die sind ja vom Bauraum arg begrenzt.
Haben wir noch nicht einen umbauen dürfen. Aber sehe ich jetzt nicht als Problem an. Kriegen wir hin.
Jetzt ist ja die Motivation für diejenigen, die ein Auto umbauen lassen, meistens ja irgendwie eine idealistische. Also ich habe ein schönes Auto, ich möchte es behalten, ich möchte es aber anders fahren und bin auch bereit dafür, Geld auf den Tisch zu legen. Bei den Bootsleuten, da sieht es ein bisschen anders aus. Ich glaube, die kommen erstmal, glaube ich, zähneknirschend vielleicht zu dir, weil sie sagen, naja, ich habe mein Boot auf diesem oder jenem See und ab nächstem Jahr darf man da nicht mehr mit dem Motor, der mit Benzin läuft, fahren. Ich muss jetzt entweder umbauen oder ich muss mein Schiff von diesem See abziehen. Das heißt, ich glaube, die sind erstmal nicht so wahnsinnig begeistert, wenn sie umbauen müssen, oder?
Theoretisch, denke ich, wäre es so, aber es ist nicht so, wie du sagst, weil diese Kunden hatte ich noch nicht. Ich würde sagen, die Kunden, die nicht mehr dürfen, die haben null Erfahrung mit Elektroantrieben. Die gehen erstmal in irgendeinen Baumarkt, Supermarkt, Internet-Shop und kaufen erstmal irgendein Billion Elektromotor.
Kaufen sie eine Bohrmaschine, mal einen Propeller dran.
Ja, so extrem nicht, aber da gibt es ja wirklich die billigsten chinesischen Hersteller. Manche sind auch gut, manche sind Schrott, manche sind dazwischen. So, und jedenfalls, die kommen nicht in erster Instanz zu mir. Die fragen vielleicht mal an und sagen, um Gottes Willen, ich kaufe doch nicht so einen teuren Motor bei euch. Da gibt es sowas Billigeres. Und die kommen dann nach 5, 6 Jahren erst wieder. Das andere Klientel, die legen ihr Boot um, also woanders hin, ein anderes Gewässer. Wir haben eigentlich eher die Kunden, die schon jahrelang an irgendwelchen Seen sind, wo sie nur elektrisch fahren dürfen und die einfach mal was Neues haben wollen, was Größeres, was Zeitgemäßeres. Oder eben, wir haben tatsächlich Kunden, die sagen, ich will das Gekneckere nicht mehr, ich will nicht mehr in dieser Abgaswolke sitzen, ich will jetzt einen Elektroantrieb. Aber wie gesagt, das Beispiel, was du hattest, nee, eigentlich haben wir das nicht.
Weil ich bin ja gerade dabei, immer noch seit über einem Jahr ein Schlauchboot mit einem Elektromotor auszurüsten, mit einer Batterie und damit dann rumzugurken. Das ist so mein Ziel. Ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren, aber nicht ganz. Ich möchte es eigentlich dieses Jahr endlich mal umsetzen. Mal gucken, ob die Kohle reicht dieses Jahr. Weil ganz billig ist es nicht. Aber ich kenne ja Boote, die mit Benzinmotor fahren. Die habe ich auch schon gefahren im Urlaub und so weiter. Auf irgendwelchen Flüssen bin ich damit gefahren, in der Bretagne zum Beispiel. Und es hat mich immer gestört, wenn ich da gefahren bin, dass diese Motoren einfach unangenehm laut waren. Und so wie du gesagt hast, du auch schnell mal in der Abgaswolke standest. Das fand ich immer unangenehm. Und dann bin ich vor ein paar Jahren, hatte meine Mutter Geburtstag und hat uns eingeladen auf eine Stocherkahnfahrt durch ein Naturschutzgebiet. Und zwar beim Europapark in Rust. Da gibt es direkt daneben ein Naturschutzgebiet, ein alter Arm vom Rhein. Und da sind wir mehrere Stunden gefahren. Und ich habe das so unglaublich genossen, weil Stocherkahn hat ja gar keinen Motor. Da wird gestochert. Hätte aber auch ein Motor sein können. Und weil das Bötchen so leise war, hast du auch die Natur mitbekommen. Das heißt, die ganzen Vögel, die ganzen Tiere sind nicht geflüchtet, sondern die sind einfach stehen geblieben und haben blöd geguckt. Und wir haben blöd geguckt und wir haben uns gegenseitig blöd angeguckt und haben das alle sehr genossen, sowohl Tier als auch Mensch. Und ich fand diese Stocherkranfahrt unvergesslich und wunderschön. Und ich kann mir vorstellen, dass ich eben, wenn ich mit einem Elektromotor fahre, der viel, viel leiser ist, nämlich überhaupt keinen Lärm macht, ganz, ganz viele Vorteile bietet, gerade wenn man mit der Natur verbunden ist, die man ja erstmal sowieso nicht schädigen möchte, aber eben auch so leise ist, dass man keine Viecher verscheucht. Ne?
Genau. Ganz genau. Das ist für mich auch einer der wichtigsten Punkte. Wie du es schon auf den Punkt gebracht hast, du hast, das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du mit einem Motorboot, mit Verbrenner, ich sehe das auch, wenn die uns dann überholen oder mitfahren, wenn man jetzt Wasserwandern macht, die rammeln da durch und das geht und wenn man dann anhält, 10 Minuten später hört man die Dinger immer noch und wie gesagt, jetzt Abgas hast du ja gesagt, das ist auch wirklich tatsächlich so. In der Regel ist ja auf den ganzen Gewässern hier nur 8 km/h, 10 km/h, 12 km/h erlaubt. So, und dann hat man Rückenwind mit 12 km/h und dann sitzt man ja die ganze Stunde oder 2 Stunden in der eigenen Abgaswolke. Ja. Die zieht einfach nicht weg. Abends hat man da Kopfschmerzen und wundert sich. Und fährt man wirklich mit dem Elektroboot, das ist ganz anders. Du hörst das Wasser plätschern, du hörst die Vögel zwitschern. Es ist ganz genau so, wie du es beschrieben hast. Und das finde ich, auf dem Wasser muss ich das gar nicht haben mit diesem riesen Motor da, aber das Wasser, das ist eigentlich totaler Blödsinn. Ein ordentliches Boot, mit dem du ordentlich, ich sag mal, gemütlich fahren kannst, wo du nicht so eine Wellengeräusche machst und wo du einfach die Natur genießen kannst, finde ich, ist einfach das Beste. Ja, sehe ich ganz genauso.
Jetzt hat man ja beim Auto, diskutiert man das ja immer mit den Betriebskosten und ich kann mir ja vorstellen, so wie du es ja schon angedeutet hast, dass das ganz andere Betriebskosten sind, wenn ich dann eine Stunde mit einem Boot fahre elektrisch, so vorher, wo du sagst, ich verblas da, was weiß ich, wie viel Liter Sprit. Das macht sich doch bestimmt bemerkbar. Ist das nicht so?
Das macht sich bemerkbar, theoretisch. Praktisch macht sich fast gar nicht bemerkbar, weil wie fährt der durchschnittliche Bootsfahrer mit einem Verbrennungsmotor? Der klettert am Freitagabend in sein Boot, startet das Ding. Nach 3, 4 Versuchen hat er dann an, dann läuft er erstmal 5 Minuten warm und dann fährt er 300 Meter raus, dort wirft er seinen Anker und Sonntagmittag startet er das Ding wieder und dann tuckert er die 300 Meter wieder rein. Und hast ein Elektroboot, da kostet das Fahren nicht viel und dann fährst du dann Freitagabend raus, dann fährst du dann nicht bloß die 300 Meter, sondern dann suchst du dir eine schöne Stelle, dann fährst du Sonnabendnachmittag weiter und Sonntag weiter und Sonntagabend kommst du zurück und dann bist du wahrscheinlich 30, 40 Kilometer gefahren Und dann hast du vielleicht dieselben Kosten gehabt wie der mit den 300 Metern am Wochenende. Aber die fahren einfach nicht weiter, A, weil es unangenehm ist und B, weil es einfach zu teuer wird.
Der Rebound-Effekt. Ich mache dann quasi extra Touren, weil ich es günstiger kann.
Ja, weil es einfach schön ist, weil es Spaß macht. Genau.
Oder man hat halt Hirn wie der Herr Brunel und der Herr Brunel baut sich noch Solarpaneele auf sein Gummiboot und dann holt er den Strom von dort, dann wird es wieder günstiger. Ja, aber schau mal, ob ich das hinkriege, weil das ist nicht ganz einfach, auf einem Schlauchboot sowas hinzubekommen. Aber das ist mein Ziel. Mal sehen, ob ich das erreiche. Das geht, ja. Ich habe schon welche gesehen, die das gemacht haben. Ja.
Und
schauen wir mal.
Ja, und ich kann dir sagen, es funktioniert sehr gut. Mein Boot selber, mein eigenes, ist ja komplett ich habe mir einen Bootsbauer gesucht, der das Boot nach meinen Wünschen baut. Zumindest was jetzt Rumpf und die Außenschale anbelangt, den Rest habe ich alleine gemacht und wir haben eine 2 kW, ich muss jetzt lügen, 2 oder 3 kW PV-Anlage oben drauf auf dem Dach. Klingt jetzt nicht viel, aber ein 70 Kilowatt,
ist schon was.
Ja, 70 Kilowattstunden Akku ist an Bord. Und wir sind mit dem Ding eigentlich völlig autark. Also wir lassen das Boot im Anfang Mai ins Wasser und im Oktober holen wir es raus und wir haben in der Regel nicht einmal mit dem Boot an irgendeinem Landstromanschluss gehangen und sind dann locker über 1000 Kilometer über die Monate gefahren. Weil du fährst deine 5, 6, 7 Stunden am Tag, wenn überhaupt so lange, meistens sind es nur 3, 4, dann scheint den ganzen Tag die Sonne, du verbrauchst gar nicht so viel Strom aus den Batterien. Klar gibt es auch mal Regentage, aber in der Regel kommst du damit gut klar. Dann hast du wieder mal einen Hafentag oder einen Tag vor Anker oder irgendwo am Strand oder was weiß ich. Da holst du das, was du die 2 Tage zuvor rausgefahren hast, aus den Batterien wieder rein. Also wir sind mit dem Boot gänzlich autark.
Jetzt aber so, nicht jeder kann sich Solarzellen oder will sich Solarzellen dann aufs Dach bauen. Wie kann man denn an den Seen Batterien wieder laden? Also gibt es da inzwischen auch Ladesäulen?
Nee, da gibt es keine Ladesäulen, aber das Laden war noch nie ein Problem, noch nicht mal vor 10 Jahren. Weil so gut wie jede Marina hat an jedem Steg eine Steckdose. Und zwar ist die dafür da, weil die mit ihren Verbrennern, die kommen reingefahren, dann machen die, nachdem die Festmacher rundherum festgemacht sind, als erstes holen die ihr Stromkabel und stecken das rein, weil der Kühlschrank muss ja laufen, mittlerweile sogar die Klimaanlage und so weiter. So, und was macht der Elektrobootfahrer? Der hat eine ordentliche Batterie an Bord, da läuft der Kühlschrank drüber, die Klimaanlage schafft es auch in der Regel noch. So, der braucht den Landstromanschluss gar nicht, wenn er ein bisschen PV oben drauf hat. Und wenn er es eben nicht hat, dann muss er den Stecker eben genauso wie die Verbrennerfahrer reinstecken. Aber er hat ja Zeit. Also das heißt, man fährt ja da abends hin, schläft meistens in der Nacht und früh schläft man sich meistens auch aus, weil es ist Freizeit. So, und wenn ich dann, was weiß ich, abends um 6 Uhr den Stecker reingesteckt habe und früh um 10 Uhr oder um 11 Uhr, je nachdem, wann die Leute eben losfahren, manche fahren auch schon früher los, um Gottes Willen, aber in der Regel ist der Akku über Nacht voll.
Lass uns noch mal ganz kurz am Schluss sprechen über die Motoren. Ich brauche ja keinen starken Motor, haben wir im Vorfeld der Sendung drüber gesprochen. Also mir reichen ein paar PS aus. Mir reicht es, wenn das Ding Schrittgeschwindigkeit fährt. Aber man kann schon auch Motoren, elektrische Motoren kaufen, die ordentlich Bums haben.
Ja, also wir bauen aktuell Außenborder bis 180 kW und Innenborder 450 kW.
Wow. Aber okay. Inboard. Ich habe eine Frage an dich. Du hattest doch gesagt, das ist ein 12-Mann-Boot. Ja. Das heißt, du brauchst einen starken Motor, wenn da 12 Mann drauf sitzen.
Naja, wenn du nicht schnell fährst, glaube ich, brauchst du das nicht, oder?
Genau. Also es ist so, das ist das Schöne. Also ein Boot hat zwei Seiten. Zum einen brauchst du keine große Leistung, um ein großes, schweres Boot sicher durchs Wasser zu bewegen. In langsamer Verdrängerfahrt. Also da reichen für dein Boot, Schlauchboot mit deinen 12 Mann, reichen garantiert 5 PS aus, um das Boot sicher zu bewegen. Aber wenn du jetzt natürlich schnell fahren willst, dann kommt das Problem des Bootes. Das ist nicht wie ein Auto, was du kurz beschleunigst und was dann rollt, sondern ein Boot beschleunigt praktisch immer. Du fährst praktisch immer bergauf. Also wenn das Boot für, sagen wir mal, 25 km/h Geschwindigkeit 30 kW braucht, dann musst du die 30 kW permanent halten. Ja. Und das macht es natürlich bei dem Schlauchboot auch wieder schwierig. Also wenn du da wirklich die 12 Leute bewegen willst, denke ich schon, dass du 15-20 kW brauchst, um da ordentlich Gleitfahrt zu machen mit dem Boot. Ich habe das Boot jetzt nicht gesehen, ist jetzt wirklich nur mal so anhand der Infos, die ich jetzt habe. Und wenn du da eine Stunde da das Boot bewegen willst mit den 25 kW, dann brauchst du schon wenigstens 30 Kilowattstunden Akku. Und da bist du schon, das ist schon ganz schön ein Energiebedarf, sage ich mal.
Muss man dazu sagen, Verdrängerfahrt ist, wenn sich das Boot nicht aus dem Wasser hebt. Ja. Und Gleitfahrt ist, wenn eben vorne das Schiff abhebt sozusagen, aus dem Wasser heraustritt. Dann braucht es weniger Energie, gleitet über das Wasser und nicht durch das Wasser. Und das möchte man haben, wenn man schnell fährt. Julia, du wolltest noch was wissen.
Das Thema Rekuperation ist dann für ein Boot gar keins.
Nein, stimmt nicht Segeln. Ganz. Also beim Segeln kann man, glaube ich, rekuperieren, ne?
Genau, so ist es. Aber ansonsten spielt es keine Rolle, nee.
Aber beim Schlauchboot kann man nicht rekuperieren. Das geht leider, leider nicht.
Schade.
Gut, wir sind über die Zeit. Sven Richter, es war mir eine Ehre und eine große Freude, mit dir zu sprechen. Es war super interessant. Ja. Ich denke, das Gespräch können wir irgendwann mal weiterführen. Es gibt noch so viele Fragen, die ich habe, auch gerade zum Thema Bötchen. Aber das machen wir vielleicht, wenn ich so jetzt dann endlich tatsächlich den Motor kaufe und die Batterie dazu. Dann schauen wir mal. Sven Richter von Repower, Dankeschön. Und die Internetseite, die gibt es dann in den Shownotes. Wolfgang Paul, Julia Mauerhardt waren auch wieder dabei. Dankeschön und wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.